Guten Morgen, liebe Freunde und liebe Gemeinde. Wir nehmen uns Zeit, ein bisschen in der Bibel zu lesen und ich folge dem Generalthema, das Geheimnis der Segnung. Ich möchte das mit euch zusammen lebendig machen und hoffe, dass euch das auch interessiert. Ich habe als Untertitel und Einstiegsthema heute Morgen für die nächsten 30 bis 35 Minuten das Unterthema Gott ist der Erfinder der Segnung. Wir haben in 1. Mose 1, 22 den ersten Segnungsvorgang verzeichnet. Das ist der Aspekt, dass Gott, nachdem er Himmel und Erde schuf, nun auch den Menschen geschaffen hat. Und dort heißt es dann, Gott segnete sie, Adam und Eva, und sprach, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Da spricht er über sein gesamtes Schöpfungswerk, sowohl zu den Tieren hin, als auch zu den Pflanzen hin. Interessant ist, dass dort nicht steht, Gott segnete sie, sondern es geht weiter, dass der Inhalt der Segnung hergegeben wird. In unseren Kreisen möchte ich gerne mal eine Redefloske anprangern. Und die heißt, der Herr segne dich. Und wenn dann nichts mehr kommt, ist das eine Floske, die nichts sagt. Wenn jemand euch diesen Gruß gibt, der Herr segne dich, dann möchte ich euch für die Alltagsbegegnung mitgeben, schön, womit? Ja? Einfach nur mal nachdenken und aufgrund des Nachdenkens auch logisch reagieren. Ihr glaubt ja gar nicht, wie je länger man Christ ist, wie die Frömmigkeit in jeder Ecke lauert, uns zu erobern. Das heißt, die Tiefsinnigkeit von dem, was man tut, geht verloren. Und die Tradition, das Übernehmen von etwas, was uns gefällt, fällt verkürzt auf und bleibt so als Restverkümmerung bei uns hängen. Und das ist erstens unlogisch, zweitens unecht. Und man möchte fast sagen, naiv, Tendenz, dumm. Ich habe extra vorgewarnt, dass ich anprangere. Denn wenn wir miteinander reden, soll es doch eine vernünftige Rede sein. Paulus sagt, ich will lieber 5 Worte vernünftig reden, damit Leute was verstehen, als, darf ich es mal bei diesem Bild lassen, frommes Geschwulste. Danke für die Unterstützung. Also, wir sehen nach der Exegese von gestern Abend, Eulogeo, gutes Aussprechen, gut reden. Der Herr gibt eine Überschrift und Gott segnete sie und dann kommt der Doppelpunkt, garantiert, und dann wird es ausgeführt. Es gibt natürlich auch Varianten, wo uns die Inhalte, wie Gott gesegnet hat, nicht verraten werden. Hier möchte ich fair sein, also wenn einer prophetisch ist und sagt, der Herr wird dich segnen, aber ich verrate nicht womit, ne? Dann würde ich fairerweise sagen, also wenn du prophetisch einen Segen gehört hast von Gott für mich, dann sei so gut, wenn du es mir nicht verrätst, dass du es aufschreibst mit Datum und versiegelst mit deiner Unterschrift, dass hinterher wir das Ding mal öffnen können, damit wir, also an die Inhalte ran, sind wir da einer Meinung? In 1. Mose 5, Vers 2, als Mann und Frau schuf er sie, und er segnete sie, gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als sie geschaffen wurden. Wir haben hier eine Art rückbezügliche Berichterstattung, denn in 1. Mose 3 finden wir ja die Erschaffung des Menschen und dort finden wir auch die Inhalte der Segnung. Etwas davon habe ich eben angelesen, seid fruchtbar und mehret euch, das sind Inhalte der Segnung. Und 1. Mose 5, Vers 2 spricht jetzt zunächst einmal davon, dass der Herr sie gesegnet hat. Und jetzt kommt noch eine Addierung und gab ihnen den Namen Mensch. Wobei man wirklich sagen kann, dass die Benamung, also dass einer einen Namen von Gott kriegt, auch ein Segen ist. Weil ja Gott, wenn er etwas spricht, vom Inhalt her dafür sorgt, dass sein Wort nicht leer zurückkommt und sein Wort letztendlich sich am Menschen erfüllt. Aus seiner Gnade heraus, wir werden später auch nochmal die Bedingungssegnungen betrachten, aber hier sehen wir also, dass der Herr zu seinem Segen, der schon gesprochen worden ist, noch den Segen der Namensbenennung. Wir werden später bei Abraham, Sarah noch mal ganz kurz drauf kommen, wie bedeutsam das ist, wenn Gott einen mit einem Namen segnet. Wissen, dass aus dem Saulus ein Paulus wurde. Die mit mir schon länger unterwegs sind, kennen noch die mobilen Christen. Darf ich mal kurz ein Handzeichen sehen? Oh, das sind nur noch wenige. Mobile Christen, die hatten auch Einsicht in ihrer Zeit, das ist also so eine Alternativgruppe aus der Jesus People Zeit, die mit Wohnmobilen unterwegs waren und hin und her missioniert haben. Ganz interessante Leute, die ich mal auf einer Fußgängerpassage in Paderborn kennenlernte. Und die haben sich dann auch verschiedene Namen gegeben nach der geistlichen Erkenntnis, die sie bekamen und sagten, also ich heiße jetzt Jethro, weiß ich, der Jethro, also das ist ja eigentlich der Schwiegervater vom Mose gewesen, aber in ihm hat er eine Berufung gehört von Gott, dass er der Ratgeber ist, der in schwierigen Situationen Weisheit weitervermittelt. Und so fühlte er sich Zeit seines Lebens bis heute gesegnet mit dieser Namensveränderung. Saulus wurde Paulus, gehe ich nicht groß drauf ein, von Gott einen Namen bekommen, ist eine Segnung. Hier können wir schon etwas lernen. Ihr lieben Mütter, die ihr noch plant, Kinder zu bekommen. Lieben Väter, die ihr das assistiert. Seid so gut. Seid so gut und bewegt die Namensfindung vor Gott. Wir werden später darauf kommen, dass eben Gott der Ursprung aller Segnung ist, der Erfinder der Segnung an sich. Wir entdecken hier, dass er den Menschen inhaltlich auch durch Namen segnet und wir dürfen ebenfalls solche Segnungen weitergeben. Ich erinnere mich, dass wir das als Familie auch getan haben, wenngleich die Namen nicht immer jetzt große heilige Bedeutung hatten. Also ich weiß, Dominik heißt aus dem Lateinischen, dem Herrn geweiht. Das fanden wir natürlich ganz toll. Der Name gefiel uns, er kam uns aufs Herz, er kam in die engere Wahl. Deborah heißt übersetzt die Fleißige, die Biene, ja, aber Biene im Sinne von ihrem Fleißcharakter. Und naja, mit ihren 4 Kindern ist sie sehr fleißig. Da findet sich was wieder. Sie muss fleißig sein. Vielleicht war es der Name, der ihr die Kraft gegeben hat. Das lasse ich mal offen aus. Also wir sind an einem ganz interessanten Thema, dass Gott Segnungsinhalte uns einmal vorstellt, dass wir selber entdecken, aha, der Erfinder der Segnung, gucken wir beim Original, wie macht man es, damit auch wir später gute Segner sind. 1. Mose 2, Vers 3, da gehe ich noch mal ein Stück zurück, segnet Gott einen Tag. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinen Werken. Der Segnungsinhalt ist hier also die Aussonderung eines Tages nach 6 Schöpfungstagen Gottes, wo er aktiv war, brauchte auch der Allmächtige Ruhe. Das lässt nachdenken, aber vielleicht ist in der Ruhe etwas für den Menschen von Gott her zu finden, weil in diesen Tag der Ruhe ein Segen Gottes reingelegt worden ist und wer ihn von Gott her nimmt, erkennt, wird merken, dass für den Menschen hier etwas Göttliches in sein Leben kommt. Wir sind nicht eine Gemeinde, die jetzt, sagen wir mal, wie die Sieben-Tags-Adventisten schier gesetzlich darauf bestehen, dass der Mensch den Schabbat hält. Das liegt auch daran, dass Jesus, der auch arbeitete am Schabbat und mal hier einheilte und dort half, angefochten worden ist von den Religionsvertretern seiner Zeit. Die haben ihm vorgeworfen, er könne doch nie und nimmer ein Gottesdiener sein, wenn er noch nicht mal versteht, den Sabbat zu halten, also den Feiertag zu würdigen und daran zu ruhen. Und da hat Jesus einen sehr entscheidenden Satz gesagt: ist der Sabbat für den Menschen geschaffen oder der Mensch für den Sabbat? Und macht mit dieser Redewendung deutlich, Gott hat dem Menschen ein Geschenk gemacht. Und der Mensch ist nicht geschaffen, dieses Geschenk ohne Rücksicht auf Verluste zu leben, sondern Geschenke werden einem angeboten und Geschenke kann man annehmen. Von daher, auch mit Blick auf den Apostel Paulus, gestattet mir diesen kleinen Exkurs von dieser Segnung. Paulus sagt, einige wählen Tage aus und halten bestimmte Ordnung von den Festen her, die auch Gott gegeben hat, und andere halten sie alle gleich. Ich erinnere mich an Reinhard Bonnke, der hörte, dass in den 80er Jahren das Sabbatical in Amerika üblich wurde. Pastoren gingen ein Jahr lang in ein Sabbatjahr, griffen zurück auf das Alte Testament, wo ein Jahr lang der Erdboden nicht bearbeitet werden durfte und so weiter. Und er sagt, solange Menschen verloren gehen, kann ich doch nicht die Füße hochlegen. Ich mache meinen Schabbat im Himmel. So ist er drauf. Und da merkt ihr, ich mache mal schon diese Klammer, an diesem Segnungsakt Gottes, hier ist ein Geschenk uns angeboten, wohl dem, der es annimmt und entdeckt. Weil Gott hat in diesen Tag, auch vom Biorhythmus unseres Menschseins auf dieser Erde, ein Geheimnis reingelegt, das dir guttun wird. Jeder, der dieses Geschenk missachtet, beraubt sich eines Segens Gottes. Seid ihr mit mir? Das ist nicht leicht, ihr Überaktiven, ich weiß das. Und doch, die Geschenke Gottes sind heilig durchdacht. So hat er uns ein Vorbild gegeben, er hat sich selbst ein Geschenk gemacht. Ist das nicht schön? Er segnete einen Tag und nahm ihn sich selbst auch an und sagte, er ruht nun von seinen Werken. Er ist der Erfinder von Segnungen, probiert sie an sich selbst aus und reicht sie uns weiter. Ist das nicht bestens? Der Mundschenk Gottes, nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern er dient anderen. Wir gehen mal weiter rein in die Gedanken, dass Gott der Erfinder der Segnung ist. Natürlich warum? Wir haben jetzt in den Anfang reingelesen, ja, da werden uns Segnungshandlungen Gottes überliefert. Warum ist Gott noch Erfinder? Ihr könnt es hier in meinem Manuskript lesen. Gott ist der Erfinder der Segnung, weil nur er gut ist. Eulogia heißt ja hier gutes Reden. Woher finden wir nun zum Reden die Inhalte? Man klagt nicht umsonst, dass die Sprache der Jugend verroht. Damit meine ich nicht die jetzige Jugend, sondern grundsätzlich die Jugend, die sehr offen ist, neue Sprachinhalte zu entdecken, um sich abzusetzen von den spießbürgerlichen Eltern und so weiter. Und dann ist die Frage, an welche Quellen kommt man ran? Reden ist schon etwas Großartiges, dass wir es können und dürfen. Jetzt geht es noch um die Inhalte des Redens und Segnung heißt eben das gute Reden. Und jetzt ist die große Frage, was ist gut? Ihr Bibelleser erinnert euch an den Dialog des Statthalters Pilatus mit Jesus vor seiner Kreuzigung. Er sagte, der Herr, etwas über den Begriff Wahrheit, was seine Mission betraf. Und er fragt ganz genervt und gereizt, fast philosophisch zurück, was ist Wahrheit? Und wenn wir jetzt sagen, Segnung, Eulegio, gutes Reden, wird die Frage sein, was ist gut? Und die ist berechtigt. Und da argumentiere ich, allein Gott ist gut. Lest mal, was Jesus darüber sagt, der seinen Vater im Himmel kennt, seit Ewigkeiten, Markus 10, Vers 18. Niemand ist gut als nur einer, Gott. Hier haben wir also unsere Segnungsformel abzuleiten. Ist das nachvollziehbar? Ich weiß, zu einfach für euch, ihr habt das alles schon verinnerlicht. Aber was für eine Aufgabe. Deswegen merkt ihr, es sind meine Bibelbeiträge, ich gehe natürlich an die Wurzeln, ans Grundsätzliche, weil wenn wir einfach jetzt in den Segnungsalltag reingehen, mach mal so und haben die Fundamente nicht aufgefrischt, dann verläuft sich jeder in seinen Stil der Segnung. Dann gibt es die pfingstliche Art der Segnung, dann gibt es die lutherische Art der Segnung und so weiter. Immer wieder am Fundament, er ist der Erfinder der Segnung, gutes Reden, er ist gut, also müssen wir bei ihm, der gut ist, lernen, wie man segnet. Gott ist der Schöpfer des Wortes, das ist das Zweite. Wir haben ja Eulegio, wir haben ja diese zwei Begriffe, Reden und Gut. Also wenn nur Gott gut ist und er auch der Erfinder des Wortes ist, am Anfang war das Wort war bei Gott, haben wir zwei stichhaltige Argumente, warum ein Mensch, wenn er sich ans Segnen wagt, wirklich nur gut beraten ist, bei ihm diese Inspiration zu holen, von ihm zu lernen, wie man segnet. Beide Sachen kommen von ihm. So kann man wirklich sagen, Segnung ist eine Erfindung Gottes, weil er allein gut ist, weil er der Schöpfer des Wortes ist. Hier Johannes 1, Vers 1 nochmal als Bibelbeleg, im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ich mache mal einen Sprung in der Anfangszeit, ich habe mich vorgetastet bei dieser Bibelarbeit, sagen, gut, ich gucke mal Gott auf die Finger, wie er segnet. Wen segnet er nicht? Und es ist wirklich rar gesät. Man muss wirklich gucken. Guck mal, ich bin hier schon im 9. Kapitel von Genesis und jetzt finde ich hier Nummer 3, was den Segnungsinhalt betrifft, oder Nummer 4, Sabbat, Schöpfung, Tierwelt, Pflanzen und der Mensch. Und jetzt kommen wir hier bei Noah an. Und Gott segnete Noah, Vers 1, und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels. Der Segen geht noch weiter mit allem, was sich auf dem Erdboden regt. Mit allen Fischen des Meeres sind sie in eure Hände gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich es euch alles. Nur Fleisch mit seiner Seele, sein Blut, sollt ihr nicht essen. Der Segen geht noch weiter, aber ich habe das nicht weiter aufgeführt. Kontext ist also der, dass die Flut vorbei war. Und mehr oder weniger nach diesem biblischen Bericht hat nur Noah mit seiner Familie überlebt. So fokussiert sich also diese Berichterstattung auf Gott und den hinterbliebenen Menschen oder übrig gebliebenen Menschen. Und er setzt wiederum an mit einem Schöpfungssegen. Warum macht er das? Ich vermute, er erneuert Segen, den er auf Adam und Eva, das heißt eigentlich die ersten Menschen an sich legt, und er zeigt uns, dass es nötig ist, von Generation zu Generation Segnung zu erneuern. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass Segnung offensichtlich auch mit dem Ableben eines Menschen vorbei sind. Oder auch, wie wir im Vorfeld des Umfelds von Noah durch viel Sünde und Ungläubigkeit alte Segnungen in diesen Generationslinien verloren gegangen sind. Und Gott sich hier jetzt dem Noah zuwendet und es mit ihm hält, ihn aufbaut und ihn mehr oder weniger über den Akt des Gehorsams, eine Arche zu bauen und dann Errettung zu erfahren aus Glauben, was man vorher logisch nicht denken konnte. Und jetzt zum Schluss, aufgrund dieses Gehorsams, fängt Gott an, sich diesem Menschen besonders zu wenden, und jetzt bespricht er schöpferische Worte. Er erneuert seinen Grundgedanken. Der Mensch ist dazu da, sich auszubreiten. Es ist ein Geschenk Gottes, dass Frau und Mann zueinander finden können und neues Leben zeugen können und gebären können. Das ist die Hauptstoßrichtung dieses ersten Segens. Der schließt ein die Vermehrung. Warum muss Gott dies unterstreichen? Offensichtlich merken die Menschen nach dem Sündenfall im Kampf gegen Dornen und Disteln und im Schweiße deines Angesichtes dein Unterhalt verdienen, dass auch das Kinderbekommen nicht nur eine Lust ist, sondern auch eine kräftezehrende Herausforderung, verbunden mit viel Sorge und Fürsorge. Und da ermutigt Gott durch Segnung und sagt, das alles soll euch nicht aufhalten, dass Vermehrung weiter geschehen kann. Also wer Vermehrung wagt aufgrund dieser Segnung Gottes, wird ein Geheimnis entdecken, das in einem Sprichwort wie folgt, ich glaube, es ist ein christliches Sprichwort, niedergeschrieben wurde: Mit jedem neuen Kind, das eine Mutter bekommt, gibt Gott neue Kraft für das Kind. Manchmal kann sich eine Mutter nach einem wirklich, was weiß ich, schweren Geburt und zahllosen, schlaflosen Nächten nicht vorstellen, ein zweites Kind zu kriegen. Oder geschweige denn eine Mutter, die drei Kinder hat, völlig geschafft ist, gerade in diesem Kleinkindalter, wo sehr viel Kraft hergeht, wenn sie dann hört, da ist eine Mutter, meinetwegen wie meine Oma, die hat 12 Kinder, dann kriegt die eine Krise, allein bei der Vorstellung. Und doch ist meine Oma, auch mit ihrem christlichen Glauben, eine Erfüllung einer bestehenden Segnung, die Gott parat hat, dass solche Strecken gelebt werden können. Und wenn man dann noch reinguckt in das, was sie da geboren hat und hinterlassen hat, was das für ein Segen ist für Tausende, da kann man nur den Hut ziehen und sagen, sie hat wirklich im Glauben etwas gewagt, freizusetzen an Segnung, dass ihr bisher, dass sie so noch nicht erlebt hat. Und natürlich auch wie Noah im Glauben an die Arche ging, was ja auch kein leichtes Werk war, und er muss das ja auch selbst bezahlen, wie das halt so ist auf dieser Erde. Gott testet unseren Glauben, dann aber achtet auf die Segnung, die er damit einhergesprochen hat. Das mache ich insbesondere, wenn mal jemand über mich prophezeit. Notiere ich mir innerlich auf meinem Herzen wie eine Maria, was hat er gesagt, was wird daraus? Das ist mir ganz wichtig zu sehen, dass ich nicht nur den Auftrag höre, sondern auch die Segnungsbestimmung, was aus diesem Auftrag wird. Und Noah bekommt jetzt eine Autorität per Segnung zugesprochen, dass er A, sich ausbreitet, was für eine Dimension die Erde füllt, schafft er natürlich nicht zu seiner Lebzeit, aber das ist die Weisung in ihn und in die übrig gebliebene Menschheit. Und dann der Herrscherauftrag des Paradieses wird erneuert, und die sagt, Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde. In der Tat ist es bis heute so, dass der Mensch das Tier beherrscht, leider manchmal zu sehr, dass man die Walfänge stoppen muss und manch anderen Missbrauch mit Tieren in Großkäfiganlagen, wo nur das Bruttosozialprodukt in den Augen rollt und nicht mehr das Mitempfinden mit den Tieren. Da muss man einschreiten, aber der Mensch beherrscht tatsächlich die Tiere und die Vögel im Himmel. Sie alle kann er beherrschen mit seinen Möglichkeiten bis zum heutigen Tag. Darüber hinaus, bis ins Meer hinein, Fangverbote müssen diese Herrschaft in die rechten Gleisen bringen. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Auch hier ein Segnungsinhalt, was die Versorgung betrifft. Das grüne Kraut, das ich euch, gebe ich euch alles. Nur, und jetzt kommt die Einschränkung. Das heißt, Segnung bedeutet nicht, wir können die Inhalte weiter kreativ ausweiten, sondern Gott weiß, dass wir dazu neigen und setzt jetzt einen Segnungsstopp. Und der bedeutet Speise vom Blut. Das Fleisch mit seiner Seele, sein Blut sollt ihr nicht essen. Gehört mit zu den Todsünden. Deswegen essen Christen auch keine Blutwurst. Wenn sie sich ein bisschen gescheit benehmen, halten sie sich an diese alten Regelungen, geschweige trinken wir Blut oder ähnliches. In diesem Zusammenhang heißt es natürlich auch Schutz, Bewahrung des Lebens. Man darf nicht einen Menschen umbringen. Und da merken wir, dass Gott dann auch als Wächter auftritt. So, ich schließe mal ab mit diesem interessanten Segnungsverlauf bei der nächsten Segnungsgeneration. Das ist Abraham. Gott segnete Abraham, wenn er nach Kanaan aufbrechen würde. Ich habe das mal so zusammengefasst, was hier im Vorfeld steht. Und überträgt ja zum ersten Mal ihm das Recht zu segnen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat nur Gott gesegnet. Und das soll uns wach machen. Wir wissen das natürlich als Neutestamentler, dass wir auch segnen können. Aber ihr sollt sehen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Du bekommst von Gott etwas zugesprochen, was bisher nur er durfte und konnte. Nur er durfte und konnte. Und wir schauen uns an, wie das entstanden ist bei dem Erfinder der Segnung, also hier auch die Multiplikation des Segnungsrechtes. Und ich will dich, 1. Mose 12,2, zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Hier haben wir also die drei Segnungsinhalte. Nachdem er sagte, ich will dich segnen, vorweg wurde das schon überschrieben, zu einer großen Nation. Das ist der Inhalt der Segnung. Und ich will dich segnen, jetzt geht es noch weiter, deinen Namen groß machen. Du sollst bedeutungsvoll sein, du sollst ein Segen sein. Damit kommt die Multiplikation in Gang. Ich mache auch hier einen kleinen Exkurs. Der Vater Abraham ist geistlich unser aller Vater, auch wir Heidenchristen dürfen an ihm partizipieren, aber in Wirklichkeit ist der Vater des jüdischen Volkes über die Isaak- und Jakob-Linie. Und wenn du heute reinschaust, wie das jüdische Volk nach wie vor von diesem Segen lebt, wir hatten jetzt leider mit einer sehr unglücklichen Entgleisung den Führer der Weltbank, Strauss-Kahn, ist ein Jude. Müsst mal sehen, wo die Juden überall platziert sind. In der Weltpolitik, in der Finanzpolitik. Es ist erstaunlich, wie dieses kleine Völkchen unter Hunderten von Völkern immer einen großen Namen hat, auch in den einzelnen Personen. Geh mal rein in die Künstlerszene, geh mal rein in die Musikerszene und so weiter. Es ist riesig, was da für Kreativität, für Intelligenz, für Durchsetzungskraft unter den gängigen Völkern hervorsticht. Hier findet ihr die Quelle. Ich will dich segnen. Zwei Dinge, eine große Nation, was nicht unbedingt gleich Menge heißt, sondern wir sagen ja auch so, salopp, wie groß bist du? Das kann er eigentlich nicht sagen. Du kannst fragen, wie lang bist du? Ja, zwischen Größe und Länge ist da ein riesiger Unterschied. Ne? Also wirklich. Es gibt kleine Leute, aber oho. Aber oho. Und also es geht hier um die Substanz eines Menschen. Und hier geht es um die Substanz eines Volkes. Und darüber hinaus, ich will deinen Namen groß machen. Diese Größe wird also auch geschätzt von anderen. Gott setzt drauf. Und jetzt kommt die Multiplikation und du sollst ein Segen sein. Von dir soll Gutes ausgehen. Was du wirkst, das habe ich in dich reingelegt und du darfst es übertragen. Dann heißt es weiter, ich will dich segnen, ich will segnen, die dich segnen. Und jetzt beginnt eigentlich die große, ja, die Revolution, nachdem die Sünde reingebrochen ist und das schlechte Wort sich ausbreitete, Turmbau zu Babel, vor der Arche Noah wird ja Furchtbares beschrieben, Sodom und Gomorra und so weiter. Das Schlechte breitet sich aus, jetzt kommt die Revolution und Gott setzt an und sagt, ich will jetzt ein Segnungsbündnis schließen, wie Segnungen freigesetzt werden. Das ist fast das Pipita mobile der Segnung. Also man braucht eigentlich keine neue Kraftquelle. Sie ist ein für alle Mal gesetzt. Man muss nur rein in diese Kraft. Wer dich segnet, wird auch gesegnet. Hier ist eine menschliche Gegenseitigkeit freigesetzt worden von Gott. Der, der Sonne schuf, der das All schuf, schafft jetzt etwas Neues. Eine Verbindung zwischen den Völkern und dem jüdischen Volk. Wer das Volk der Juden segnet, wird durch das Volk der Juden oder von Gott durch das Volk der Juden wiederum gesegnet. Gott ist der, der über dieses gesprochene Wort und seine Verheißung wacht. Ich will dich segnen und die dich segnen, werden wiederum gesegnet. Das finde ich so spannend. Christen können nicht einfach am Volk der Juden vorbeileben. Spätestens wenn man das weiß, dass Gott etwas geschaffen hat, nämlich eine Segnungsquelle, und wir entscheiden, ob wir da reingehen oder auf Distanz bleiben. Wir können Segnungen an uns vorüberziehen lassen, wir können sie aber auch in unser Leben holen. Und so habt ihr ja auch mich ein Stück kennengelernt, warum ich an dieser Art der Segnung nicht vorbeigehen möchte, weil ich die Segnung Gottes liebe. Also begebe ich mich in diese Sphäre der Segnung rein. Das ist wirklich eine Aura, in die kann man rein, aber auch außen vor stehen. Gott zeigt, wie man außen vor steht, indem man mit dem Volk Israel nichts zu tun haben will. Aber man kommt rein in dem Moment, wo einem die Entwicklung dieses Volkes ein Anliegen ist, in der Fürbitte oder auch in anderen Wohltaten. Dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, zeigt letztendlich auf die Geburt Jesu und auf das Menschwerden Gottes, das aus der Linie des Volkes der Juden, denn das Heil kommt von den Juden, also herkommt. Ja, und Melchisedek ist fraglos ein Mysterium, dass dieser Mann, die Bibel erklärt nicht warum, auch schon wie selbstverständlich daherkommt und einen Mensch segnet. Bisher hat nur Gott gesegnet und jetzt kommt da ein Mensch her, der fängt an, den Abraham zu segnen und spricht Inhalte. Und ich gehe mal sehr stark aus, auch neben der hebräischen Ausführung in Ehren von gestern Abend, wegen der Inhalte der Worte, die dann immer Gott einschließen, seine Ehre einschließen, glaube ich, dass es hier nicht um Grußformeln geht, sondern um aufrichtiges Beschenken durch das gesprochene schöpferische Wort. Melchisedek ist, so unbekannt die Person ist, dieser hohe Priester aus Salem, Jerusalem, von diesem Hügel da oben, wo heute das Jerusalem liegt. Da ist er ihm entgegengekommen und wir wissen, er fing an, ihn zu segnen. Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deiner Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allen. Wir wissen, dass Melchisedek hier einen Schatten auf Christus bildet, denn er kommt mit Brot und Wein entgegen, so wie wir uns gestern eingangs um Jesus versammelt haben durch das Abendmahl. So kommt Melchisedek auf Abraham zu und sofort beginnt eine Segnungsebene. Er fängt an, ihn zu segnen und Abraham segnet zurück. Nicht durch große Worte, interessanterweise öffnet er jetzt hier eine andere Ebene der Segnung, nämlich Materielles. Er segnet ohne Worte und gab ihm den Zehnten und sagte, das gehört dir. Als er das abweisen wollte, sagte er, nichts davon werde ich wieder nehmen, es gehört dir. Ja, soweit mal das Teaching heute Morgen. Ich möchte euch hungrig machen, über Segnung zu meditieren und nachzusinnen. Und betet doch mit mir zusammen, dass Gott uns Quellen der Segnung öffnet. Dass durch die Verkündigung des Wortes Gottes so Aha-Momente bei dem einen oder anderen entstehen. Und ihr sagt, Mensch, was habe ich eigentlich für Möglichkeiten, die bei mir brach liegen? Was könnte ich noch an Segnung freisetzen, die gehindert sind? Und ich denke, mit dem einen oder anderen kleinen Exkurs teile ich dann einzelnen Leuten etwas zu. So empfinde ich das. Lass uns nochmal aufstehen und zusammen beten. Ja, unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns erlaubt hast, in dem Namen Jesus Christus zu dir zu kommen und zu dir zu reden. Du ehrst uns genauso mit deiner Aufmerksamkeit, wie du deinen Sohn Jesus Christus ehrst, wenn wir in seinem Namen zu dir kommen. Und ich möchte dir danken, dass du der Erfinder von Gutem bist. Herr, wir preisen dich als die Quelle der Segnung und wir ehren dich, weil wir lesen dürfen, wie viel Gutes du bei Segnung bewirkt hast, wie viel Schönes dieser Erdkreis erleben konnte, weil du aus deinem Reich hier zu uns reinsprachst. Ich weiß, Herr, dass es andere Kräfte gibt, die zerstören wollen und kaputt machen wollen. Aber wir glauben, dass du stärker bist mit deinem Wort und die Kraft deines Wortes Werke der Zerstörung wiederum zerstört. Und ich bete darum, dass alles Werk, das deinen Segnungen entgegensteht, unter die Füße des Glaubens und der Autorität des Glaubens kommt. Ich bitte dich um Wunder der Segnung in dieser Freizeit. Ich bitte dich um Wunder, wo geholfen wird und du gepriesen wirst. Wir bitten dich um einen offenen Himmel, Vater. Wir möchten, dass du uns in der Segnung erneuerst, so wie du es mit den Menschen getan hast, die wir betrachtet haben. Und wir möchten von dir zugerüstet werden, Leute zu sein, die in diese Gesellschaftsschichten, wo wir hingesetzt sind, etwas von deinem Reich ausbreiten. Lehre uns, Herr. Wir begehren es. Wir verlangen danach, dass du uns an die Hand nimmst und wir durch deine Kraft leben. Übereinstimmt, sage Amen. Amen. Amen.